dass uns Jesus sicher ans Ufer bringt, sicher hinüberleiden wird durch all das, was uns in dieser Zeit begegnet und was wir hören. Wir haben eine tiefe Gewissheit im Herzen, dass Gott an unserer Seite ist. Und was kann uns da wirklich aus der Bahn werfen? Wir wissen, dass es sehr vieles gibt und dass große Anstrengungen unternommen werden, unseren Glauben auszuhöhlen, und dass wir dann irgendwo ja uns wie Abfall fühlen und dass wir nicht mehr durchblicken. Deswegen heute Morgen einige Gedanken dazu, wodurch unser Glaube echt wachsen kann. Es gibt ja Schlüssel in unserem Leben, mit denen wir Türen aufschließen und zuschließen können. Und es ist wichtig, dass man die richtigen Schlüssel dabei hat. Ja, wenn ich also irgendwo losfahren will mit einem Auto und ich finde meinen Schlüssel nicht, dann nützt es mir wenig, wenn der Nachbar kommt und sagt, du, ich habe 10 Schlüssel, kannst du was auswählen? Ja, dann nützen wir viele, viele Schlüssel nichts. Ich brauche den Schlüssel, der ins Schloss passt, der mir das aufschließt und das in Bewegung setzt, was ich momentan brauche. Und für uns ist es wichtig, dass man immer den richtigen Schlüssel dabei hat für die einzelnen Situationen und dass es einen Generalschlüssel Gottes gibt für unser Leben, der wirklich aufschließt und niemand kann mehr zuschließen. Und der zuschließt gegenüber all dem Bösen, was auf uns einstürmt und was uns niedermachen will. Und dann schließt Gott zu und niemand kann an uns heran. Und es ist so wichtig, dass wir die Schlüssel des Lebens kennen und die Schlüssel des Glaubens. Und ein ganz wichtiger Schlüssel, den habe ich mir hier mal als erstes aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob er für euch eine Bedeutung haben kann. Der steht in Lukas 6, Vers 37. Lukas 6, Vers 37, da sagt Jesus, so ist es in der Elberfelder übersetzt, nicht in jeder gleich übersetzt, will ich schon hinzufügen, aber ich finde diese Übersetzung so spitze. Da heißt es, lass los und du wirst losgelassen werden. Lass los und du wirst losgelassen werden. Und das sagt Jesus. Das heißt also, wir halten viele Dinge fest in unserem Leben, die eigentlich nicht dazugehören und die Gott auch gar nicht für uns vorgesehen hat. Und wir sind ja heute einem Dauerbeschuss ausgesetzt, auch als Christen. Das heißt auch, wir setzen uns oft manchem Dauerbeschuss aus, in den Gott uns gar nicht hineinstellt, in den Medien. Und wir haben ein Begehren in uns, immer wieder neu, alles Mögliche in uns aufzusaugen. Und da ist es wichtig, Leute, dass wir zuschließen, dass wir den Schlüssel nehmen und zuschließen. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließe hinter dir zu, damit nicht vieles und ständig begleitet auf uns einstürmen kann, auch in unseren Gebetszeiten, in der Primezeit, ja, in der besten Zeit für uns, die Gott vorgesehen hat und die wir ja den ganzen Tag über haben dürfen. Es ist so wichtig, unsere Schlüssel zu gebrauchen, zuzuschließen und aufzuschließen. Uns fehlt manchmal die Orientierung und deswegen halten wir fest, was wir eigentlich loslassen sollten. Und wir lassen los, was wir festhalten sollen. Warum? Weil uns die Orientierung irgendwo abhanden gekommen ist und dass wir die Dinge nicht mehr richtig einordnen können, die auf uns einstürmen, und dass wir uns Dingen öffnen, denen wir uns nie öffnen sollten. Denn wenn wir uns ihnen öffnen, das hat Gott in unsere Hand gelegt, da können wir nicht beten, Herr, bewahre mich. Sondern wenn wir uns bewahren, wird uns Gott bewahren. Es heißt also, Gott hat so viel in unsere Hand hineingelegt. Er hat so viel uns an Verantwortung übergeben. Er behandelt uns nicht wie kleine, unmündige Babys. Vielleicht am Anfang unseres Glaubens, aber nicht, wenn wir schon 35 Jahre dabei sind. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, die Verheißung haben. Und die anderen Dinge lassen. was keine Verheißung hat, lassen wir. Und es gibt vieles in seinem Wort. Ich werde dann nachher noch einige Dinge nennen, die wir uns wirklich vornehmen sollten und die auch unser Leben ausfüllen dürfen. Und dass Gott uns in die Verantwortung gestellt hat, ja, das heißt also auch, dass wir uns der Angst gegenüber verschließen, dass wir einen Schlüssel gegenüber der Angst haben und dass wir dicht machen gegenüber ängstigenden Nachrichten und nicht allem möglichen Nachdenken, sondern wir müssen irgendwo einen Riegel davor schieben und sagen, nein, dafür habe ich keine Verantwortung, das geht mich nichts an. Wir nehmen vieles wahr und manches stürmt einfach in unser Leben hinein, ungefragt und ungewollt. Und dann heißt es aber mit der Zeit wieder, dass wir eine Reinigung in uns vornehmen von all dem, was uns nicht weiterbringt und was unseren Glauben aufrisst, was uns irgendwo austrocknen lässt, in die Wüste führt an Gedanken. Wir wollen dieses Wort beachten, das so oft in der Bibel steht. Nicht 365 Mal, wie es immer in schönen Predigten heißt. Nämlich, wie heißt das Wort? Ganz genau. Fürchte dich nicht. Das steht über diesem Tag. Fürchte dich nicht. Es sagt mir Gott so oft zu. Es steht über 140 Mal in der Bibel. Aber es ist so eine wichtige Weisung. Warum? Weil wir uns fürchten, weil wir gegenüber falschen Eindrücken und Nachrichten die Tür weit aufmachen, bis hin zu Fake News. Das Wort, das ja nun seit einigen Jahren durch die Medien geistert und auch durch die Gemeinde Jesu. Wir müssen die richtigen Schlüssel gebrauchen, zuzuschließen und aufzuschließen. Und unser Schlüssel ist die Angstlosigkeit. Ja, dass wir furchtlos in den Tag hineingehen dürfen, an der Hand Jesu und wissen, er umgibt mich von allen Seiten und er ebnet mir die Wege. Also etwas ganz Wichtiges, was wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, beschäftigen wir uns mit Dingen, die uns nichts angehen. Ja, und die Gott nicht in unsere Verantwortung gelegt hat. Dass wir sagen, nein, ich werde mich nicht damit beschäftigen. Ich schließe hier zu. Und ich schließe den Verheißungen Gottes mein Leben auf. Und wie gesagt, das hat Gott in unsere Hand gelegt. Also aufpassen, wenn uns die Neugierde packt, die Sensationslust am Negativen. Mach dicht und schau dir nicht negative Dinge ständig an. Und hört ihr sie nicht an. Und pflege Seelenhygiene, die heute in unserer Zeit sehr, sehr wichtig ist. Ja, manche Worte, die an unser Ohr dringen, die sind wie ein Sekundenkleber. Ja, du kommst kaum mit ihnen in Berührung und schon kleben sie fest. Und dann entwickeln sie sich zu einem Dauerkleber. Deswegen ist es so gut, dass wir in Gottesdienst gehen, solche Lieder hören, ja? Und dass sie uns begleiten. Manchmal brauche ich nur ein Lied und das begleitet mich dann tagelang. Immer wieder kommt es mir in den Sinn. Und oder nette Begegnungen, ja, stärkende, ermutigende Worte Gottes, sie fluten in mein Leben rein und dann kann sie der Heilige Geist gebrauchen. Es ist so wichtig, womit wir uns füllen. Die Schätze, ja, dass wir aus dem guten Schatz austeilen können. Wir können nicht austeilen, wenn wir blank sind, ja. Das geht einfach nicht, sondern wir müssen zusehen, wofür öffnen wir uns, wem sollten wir uns verschließen. Wir müssen aufpassen, wenn Sekundenkleber an uns herantreten. Und das sind manche Leute, ja, die haben immer ein Wort, das einen entmutigt. Ja, die laufen herum, ungefragt reden sie. Sie stürmen auf mich ein und dann sitzt schon wieder so ein Satz, ein Gedanke in mir und ich bin nun verantwortlich dafür, dass ich ein gutes Mittel habe. Ich weiß nicht, was die immer machen da bei den Festklebern da, bei den Dauerklebern am Flughäfen oder wo auch immer, was die da benutzen, ja, damit die wieder loskommen. Ich würde eine Spachtel nehmen, aber ich habe ja keine Ahnung. Ich war noch nicht bei so einer Aktion dabei und bei diesen, ja gut, will ich mal alles verkneifen jetzt. Also, was sollten wir tun? Unser Glaube wächst nur durch die richtige Fokussierung. Wir müssen uns fokussieren. Wir müssen die richtigen Dinge in den Fokus nehmen. Ich denke, das versteht jeder von uns. Dazu muss man nicht Hebräisch und Griechisch studiert haben, ja, sondern dass man aufpasst, worauf fokussiere ich mich in meinem Leben? Wozu tue ich was? Wir müssen uns, ich nenne jetzt einige Dinge, worauf wir uns immer wieder fokussieren sollten, nämlich auf einen guten Gott, der uns gewollt und geschaffen hat und die Führung unseres Lebens nicht aus der Hand gibt. Egal, wo wir uns befinden, Gott vermag uns zu führen. Und Gott will nie die Führung meines Lebens aus der Hand geben. Egal, wo ich mich befinde, egal, was mir begegnet, Gott führt mich. Und Gott führt mich hinein und Gott führt mich hindurch. Und wir wissen, dass wir auch in manche Führung, in manche Versuchungen geführt werden vom Heiligen Geist, genauso wie der Jesus auch. Matthäus 4, Vers 1, Lukas 4, 1, ja. Dass dort geschrieben steht, dass der Herr vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel versucht zu werden. Das ist bei uns auch. Das ist nichts Besonderes. Versuchungen gehören zum Leben. Und Jakobus, ich weiß nicht, in welcher Stimmung der gerade war, als er den Jakobusbrief schrieb. Der sagt ja wirklich das unverschämte Wort, ja, freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchungen kommt. Ja, freut euch. Freut euch, weil ihr jetzt die Führung Gottes erleben werdet. Die Fürsorge Gottes werdet ihr erleben. Gott wird die Führung eures Lebens nie aus der Hand geben. Und deswegen schlag ein, jeden Morgen neu. Wenn du im Bett liegst, wenn du wach bist, sage das, was ich jetzt seit einiger Zeit immer wieder übe. Früher habe ich viel gebettelt und gebeten von Gott. Dann sage ich, ich danke dir, lieber Gott. Diesen Tag hast du mit allem für mich vorbereitet. Es gibt nichts, worauf ich verzichten müsste. Für diesen Tag gilt, ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben. Für heute gilt das. Diesen Tag, den der Herr gemacht hat. Und an diesem Tag bleibt er die einzig feste Größe in allem Durcheinander, in allem Gegeneinander und all dem, was gegen mich anläuft. Darauf sollte ich mich fokussieren und Gott dankbar sein, dass ich so einen Gott an der Seite habe, der ja wirklich einzigartig ist. Ich habe neulich im Alten Testament diese Stelle aus Jeremia gelesen, ja, wo Gott klagt über sein Volk. Sag mal, warum habt ihr mich eigentlich verlassen? Habt ihr den Rat ab? Seid ihr bescheuert? Weshalb verlasst ihr mich? Hat es jemals eine Nation gegeben, fragt Gott. Hat es jemals eine Nation gegeben, die ihre Götter verlassen hat? Das heißt nie. Aber das Volk Gottes verlässt seinen Gott. Und ich dachte, ja, wie beknackt kann man nur sein, ja, wie durcheinander im Geist, wenn man diesen Gott verlässt, im Vertrauen auf ihn, dass er es ein guter Gott ist und dass er gute Tage für mich in dieser Welt zur Verfügung hat. Die anderen kommen von selber. Brauchen wir nicht drum zu beten. Und darauf wollen wir uns fokussieren, dass Gott für jeden Tag einen guten Plan für unser Leben hat. Das hat viel mit meinem Gottesbild zu tun. Wie denke ich Gott? Wer ist Gott für mich? Und es gab Zeiten, da konnte ich das nur ganz schwer glauben. Und da war ich sehr auf negative Dinge fokussiert und meinte, darüber reden zu müssen. Es tut mir heute so leid, ja. dann denke ich, ja, da hast du Zeiten gehabt, ja, Gott hat dir Tage und Jahre zur Verfügung gestellt. Wie hast du sie genutzt? Wir sollten beachten, was geschrieben steht, nämlich zum Beispiel Offenbarung 2,25. Was steht dort geschrieben? Sagt Gott zur Gemeinde in einem der Sendschreiben, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Halte fest. Ihr wisst ja, das ist bei Kindern so. Kinder sind im Aufnehmen wie Wachs und im Festhalten wie Granit. Ja, da lassen die nicht los. Wenn sie etwas an der Hand haben, das ist schon bei kleinen Babys so, gib ihnen den kleinen Finger, sie lassen ihn nicht los. Ja, halte fest, was Gott dir gegeben hat. Ich werde gleich noch dazu es ganz konkret werden lassen. Und dann auch in Offenbarung 3,11, wo es heißt, ich komme bald, sagt Jesus, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wisst ihr, die Errettung kann mir niemand nehmen. Warum kann sie mir niemand nehmen? Sehr gut, super. Komm hierher, mach weiter. Ja, weil Gott die Errettung aus Gnaden geschenkt hat und die Errettung hat er versiegelt. Durch das Siegel des Heiligen Geistes. Und deswegen kann mir niemand die Errettung nehmen. Wenn ich mir sie nehmen könnte, dann hätte ich mir sie schon 100-mal in meiner Verblendung genommen, indem ich der Sünde nachgefolgt bin, ähnlich wie damals im Paradies. Ja? Was hat ausgereicht, um sie aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus zu katapultieren? Diese eine anscheinend unverfängliche Frage sollte Gott gesagt haben. Da haben sie den Schlüssel nicht genommen. Da haben sie nicht zugeschlossen. Sie dachten, sie könnten Dialoge mit dem Teufel führen. Und dazu wären sie ersehen. Nein, das sind wir nicht. Wir sind überhaupt nicht ausgerüstet dazu, weil der Teufel viel zu intelligent ist für uns und uns immer wieder an den Stellen trifft, wo wir ihn überhaupt nicht gebrauchen können. Genau da steigt er ja ein. Und deswegen halte, was du hast. Was hat Gott dir gegeben? Gott hat dir die Errettung aus Gnaden gegeben. Halte sie, damit sie ihre Auswirkung in dir entfalten kann. Der Feind kann dir nicht die Errettung nehmen. Aber was kann er dir nehmen? Nach Offenbarung 3,11. Er kann mir den Siegeskranz, den Lohn nehmen, den Gott für mich bereithält. Und manche Leute denken, ja, mit dem Lohn, das brauche ich überhaupt nicht. Hauptsache, ich bin auf dem letzten Platz da hinten in der Ewigkeit. Ja, haben mir schon manche Leute gesagt, ich will nicht in der letzten Reihe sitzen in der Ewigkeit. Ich will so weit wie möglich nach vorne kommen. Ja, warum? Weil es Gott ehrt, wenn er mich belohnen kann. All den Eltern ist es eine Freude, wenn sie ihre Kinder belohnen können. Ja. Der Lohn ist doch eine Erfindung Gottes, nicht aus meinem Ehrgeiz und meinem Geiz oder was auch immer entsprungen, sondern das hat Gott vorgesehen, ich werde euch noch belohnen. Er hat mir viel Schande bereitet, du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden, aber ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und werde deine Sünden nie mehr gedenken. So steht's geschrieben. Wisst ihr auch wo? Ihr wisst es, in der Bibel, ja? Ja, Jesaja 43, 24, 25, wichtiges Wort, ja? Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden, aber ich tilge deine Übertretung. Und er hat sie in Jesus nicht ein bisschen getilgt, nicht ein bisschen angekratzt, sondern wirklich ausgelöscht. Er hat meine Schuld gelöscht, wie der Nebel, wie die Sonne den Nebel auflöst, dass er nicht mehr da ist. So hat Gott meine Sünden ausgetilgt. Das hat Auswirkungen für uns. Und Gott möchte uns echt in diesem Leben reich belohnen. Glaubt ihr das? Dass Gott euch reich belohnen will.
dass ihr reiche Leute werdet.
Wohlstandsevangelium, Vorsicht.
Ja, dass ihr reiche Leute werdet, war die entscheidende Frage, ist ja nicht reich sein, sondern reich wozu? Dass ich viel geben kann. Ich sagte das neulich jemand im Schwimmbad und da hatte jemand mehrere Millionen gewonnen und dann kommen die Leute an und sagen, ach, das wollte ich gar nicht haben. Da habe ich gesagt, ich schon. Ich hätte die gerne in Empfang genommen, die Millionen. Ja, warum? Was ich damit Gutes tun kann, Leute. Wie vielen Menschen ich da helfen kann. Egal, ob es Äthiopien oder Indien ist, ja, was kann ich dort alles Gutes mit tun? Und deswegen Arme auf für den Reichtum Gottes, der uns wirklich reich segnen will. Nicht, damit wir noch eine Kreuzfahrt mehr machen können. Wer eine machen will, darf sie tun. Ich hätte auch gern mal eine gemacht, aber die Zeit ist vorbei jetzt für mich. Das wird mich zu sehr stressen. Ja, ich bräuchte dann einen Führer, der mich jeden Tag da durchs Schiff führt und so weiter, damit ich auch wieder zurückkomme, da in meine Kajüte da. Ja, gut. Also, Arme weit auf, Leute. Gott möchte euch segnen. Und Gott hat euch gesegnet. Schon mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, Epheser 1,3. Er hat uns gesegnet und er will uns weiter und er hat uns die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben, damit wir Teilhaber werden an der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Und deswegen wollen wir eins, wir wollen an Jesus festhalten. Und Jesus ist der Schlüssel für jeden Tag. Und er ist derjenige, der uns wirklich gut gesonnen ist. Wir müssen ja keinen Gott fürchten, sondern die Freundlichkeit Gottes ist in Jesus erschienen. Und deswegen wollen wir festhalten an Jesus und festhalten am Bekenntnis zu Jesus. Hebräer 13,15. Ja, dass wir festhalten an diesem Bekenntnis, ich bekenne mich nicht nur zu einem Gott. Wenn Leute mich fragen, ich bekenne mich zu Jesus Christus, okay? Macht ihr? Amen. Amen, gut. Naja, kann auch dran gearbeitet werden am Amen hier. Ja, wir halten fest an dem Bekenntnis zu Jesus. In der Gewissheit, dass Gott uns aus Gnaden errettet hat. Dass er uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Wie lange? Weißt du auch? Ja, bis zum Tag der Erlösung steht geschrieben. Denn in der Ewigkeit brauchen wir kein Siegel mehr. Ne? Aber hier bis zum Tag der Erlösung, das heißt, wenn unser Leib erlöst wird und wir zu Jesus kommen. Bis dahin sind wir versiegelt. Daran wollen wir festhalten. Das wollen wir uns von keinem rauben lassen, nicht in Frage stellen lassen, von niemanden. Egal wie ich lebe als Christ. Ich habe gute Jahre und schlechte Jahre gehabt bei mir. Und ich bin so dankbar dafür, dass er an mir festgehalten hat. Und deswegen kann ich an ihm festhalten, weil er an mir festhält. Ich halte fest an der Treue gegenüber Gott und Menschen. Das ist eine wichtige Geschichte heute. Ja, dass man festhält an der Treue zu Gott und an der Treue zu Menschen. Ich habe heute Morgen noch den Tychikus. Kennt ihr den Tychikus? Es war ein Mitarbeiter des Paulus, der hat ja über 40 gehabt, ja, die er erwähnt, mit denen er in Kontakt stand. Und der Paulus war ein Netzwerker, ja, würde man heute sagen. Ja. Der hat überall Fäden gezogen. Gibt so Leute, ne, die können das Netzwerker sein. Und da heißt es von dem Tychikus, wie beschreibt ihn Paulus, der geliebte Bruder, und treue Diener im Herrn. Epheser 6,21. Super, ne? Wenn man das über mich sagen kann, der geliebte Bruder, die geliebte Schwester. Also ich bin keine Schwester, ne? Ich wollte es nur nochmal deutlich machen. Sondern ich bin von Gott geliebt. Und ich möchte ein treuer Diener Jesu Christi sein. Halte fest an der Treue. In deinem Leben, es entmutigt manchmal, wenn Leute nicht mehr treu sind, dem, wozu sie berufen sind. Ja. Dass sie dann der Gemeinde kündigen oder dass sie einem Dienst kündigen, weil er vielleicht nicht so verläuft, wie sie es gerne gehabt hätten. Da hätte ich schon tausendmal meinen Dienst kündigen können. Ja. Nein, ich bin treu in dem, wozu mich Gott berufen hat. Sei treu. Sei einer, auf den man sich verlassen kann. Sei einer, dessen Wort wirklich nicht heute Ja und morgen Nein ist, sondern dass man sich auf meine Worte verlassen kann. Wenn ich sage, ich komme heute um 15 Uhr, wann komme ich dann? 5 Uhr, ganz genau. Wer war das? Ich ganz genau, 5 Minuten vorher sind wir dann da. Ich will anderen Leuten nicht die Zeit stehlen. Ich will pünktlich sein. Ja, das ist eine Treue gegenüber der Zeit, die Gott mir gegeben hat. Und Gott gibt mir immer genug Zeit, um pünktlich zu sein, in der Regel. Es können auch mal Dinge dazwischen kommen. Ja, I know. Woran wollen wir noch festhalten? Psalm 50, 23. An der Dankbarkeit wollen wir festhalten. Wirklich dankbar. Ach, über was kann man sich nicht alles aufregen. Ja, wenn man Besuch bekommt, was können Leute nicht alles erzählen, was negativ läuft und was schräg ist und wie komisch manche Leute sind und was man nicht alles seine Zeit verschwenden kann mit der Beschreibung des Negativen. Wäre einer, der bekannt wird in der Gemeinde für seine Dankbarkeit. Ja, das Amen, wenn wir noch, wie gesagt, daran arbeiten. Was steht geschrieben? Wer Dank opfert, manchmal ist der Dank ein Opfer. Da fällt es mir nicht in den Schoß zu danken. Manchmal sind die Umstände so mies und so dreckig, ja, dass man denkt, da kann ich unmöglich für danken. Die Bibel sagt Dank alle Zeit für alles. Ich danke nicht für einen Unfall, ja, der mir widerfährt, sondern ich danke dafür, was Gott daraus machen kann. Dafür danke ich, dass ich meinem Gott danke, dass es nie eine Situation gibt, die er nicht gebrauchen könnte und mir zum Guten wenden will, alle Dinge zum Guten. Dafür kann ich danken. Es ist nicht alles gut und es läuft nicht alles super, das wissen wir. Aber wer Dank opfert, hört jetzt gut zu, was dann geschieht. Wenn wir Gott ein Opfer des Dankes bringen, dann sagt Gott, der verherrlicht mich. Der macht mich groß. Möchtest du Gott groß machen? Dann werde einer, der dankbar redet und der sie im Dank überschlägt. Dann wirst du Gott verherrlichen. Man kann Gott verherrlichen durch Lobpreislieder, die man singt mit ganzem Herzen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ich ein dankbarer Mensch bin. Egal, was mir begegnet, wie schräg manche Leute sein können, die mir über den Weg laufen. Ich werde dankbar sein für Gott. Meinem Gott danken. Und was macht dann Gott? Wenn wir danken, wer Dank opfert, was macht Gott? Er macht das, was ich nicht kann. Nämlich Wege ebnen. Hier steht geschrieben, der bahnt einen Weg. Wer Dank opfert, bahnt Wege. Wer Dank opfert, hat geebnete Wege. Und darum bete ich immer wieder, dass ich geebnete Wege habe und dass nicht alle möglichen Hindernisse mich stoppen können und aufhalten in meiner Dankbarkeit gegenüber Gott. Und Gott sagt, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das heißt also, dass Gott in dieser Zeit mich sehen lässt, Dinge sehen lässt, die gut sind, die heil sind. Und dieses Heil, das er wird mich ergreifen und wird mich zu einem Menschen machen, dem man gerne begegnet. Wisst ihr, manchen Leuten geht man gerne aus dem Weg, ne? Habt ihr auch solche? Ja. Donnerlädchen, dafür muss ich erstmal mein Glas abstellen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Also es gibt wirklich Leute, denen geht man aus dem Weg. Ja, aber wenn ich manche Leute sehe, euch sehe ich jetzt schon sehr lange hier in der Gemeinde, seit den 90er Jahren, ja, dann gehe ich gerne drauf zu und rede gerne mit ihnen. Ihnen werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Oh, wie gut, wenn wir Heil sehen und nicht nur Unglück sehen. So, habe ich noch was? Ja, ein letzter Punkt. Muss ja schließlich auch mal zur Landung ansetzen. Da zitiere ich meinen Lieblingsschriftsteller. Kennt ihr den? Das ist Paulus. Paulus ist mein Lieblingsschriftsteller. Also nicht irgendwelcher, der hat keine Romane geschrieben, sondern Worte, die mir so viel Wegweisung für mein Leben gegeben haben. Ich glaube, neben Jesus habe ich die meiste Wegweisung von Paulus bekommen. Seine Worte zu lesen, das ist so klärend, so erbauend, so wegweisend. Seine Worte lesen. Was schreibt er? Als er über all seine schlimmen Dinge berichtet im 2. Korintherbrief. Wenn man den 2. Korintherbrief mal liest, 4 Kapitel, 5 Kapitel, über die schlimmen Dinge, die ihm widerfahren sind. 2. Korinther 1, 2. Korinther 4, 2. Korinther 6 und dann 11 und 12. Da kann man das nachlesen. Die schlimmen Dinge, der hat wirklich jeden Tag, sagt er, können wir nur sterben, wenn wir überleben wollen. Das heißt innerlich unseren Wünschen, Ansprüchen, Vorstellungen sterben. Und dann schreibt er, und damit will ich einen letzten Punkt setzen. Wir empfehlen uns in allem als Gottes Diener. Wir empfehlen uns in allem als Gottes Diener. Wenn ich irgendwo auftrete, soll etwas zurückbleiben. Heute war ein Diener Gottes da. Einer, der Gott gedient hat. In seiner ganzen Menschlichkeit und menschlichen Begrenzung. Wir empfehlen uns als Gottes Diener. Und jetzt kommt's. In vielem Ausharren. An der Stelle habe ich schon viele Abstriche bei mir. In Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten empfehle ich mich als Diener Gottes, sagt Paulus. Nicht nur er, sondern die Leute, die bei ihm waren, wie ein Tychikus. Ja, jetzt geht's weiter. Ich überspringe einen Vers. Gehe zu Vers 6, 2. Korinther 6, 6. In Reinheit. Reinheit war ein ganz wichtiges Gut in den Gemeinden der ersten Jahrhunderte. Dadurch hatten sie Durchschlagskraft, dass sie rein blieben. Etwas, was John Stott, ein evangelikaler Leiter im 20. Jahrhundert, der viele gute Dinge gesagt, geschrieben hat, gelebt hat. Ja, das war die Durchschlagskraft, sagt er, der Gemeinde Jesu, das sich reingehalten hat. Nicht abgesondert. Ich will mit den anderen nichts mehr zu tun haben, wie mir das vor einiger Zeit jemand wahrhaftig sagte. Er sagte, ach Bruderblatt, wissen Sie, ich habe gar keinen Kontakt mehr mit Menschen in dieser Welt. Und er wollte das natürlich, dass ich jetzt Applaus gebe und Amen sage. Ich habe dann nur gesagt, ja, wie sollen die dann zum Glauben kommen, wenn wir keinen Kontakt mehr mit ihnen haben? Es geht doch nicht um äußere Absonderung, sondern um innere Absonderung von dem Wesen der Welt. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, Augenlust, die fleischlichen Begierden. Und den Stolz und Hochmut des Lebens, das habt nicht lieb. Aber es steht doch geschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die gottlosen Menschen geliebt, Aber sich dann reinzuhalten, wenn ich zu ihnen gehe, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich den Fernseher einschalte, mich reinhalte, wenn ich das Internet einschalte, mich reinhalte. In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte im Heiligen Geist und in ungeheuchelter Liebe. Daran haltet fest, ihr Lieben. Und das war Paulus so wichtig. In diesen Dingen wollte er sich in allem als Diener Gottes empfehlen. Das wünsche ich euch. Hier in eurer Gemeinde. Seid Diener Gottes. Und Diener der Menschen. Ich muss jetzt nicht ein Pünktchen setzen, innen, ne, muss ich nicht mehr sagen. Ihr gehört alle zusammen, ja, da. Wie im Neuen Testament auch. Ja, ihr seid Diener Gottes, des lebendigen Gottes, der euch lieb hat, der euch erkauft hat durch das Blut seines Sohnes. Und lasst euer Leben ein Dank für Golgatha sein. Zahlt zurück eurem Gott mit Dank für Golgatha, wo der Herr das getan hat, was keiner von uns tun konnte, uns mit Gott zu versöhnen. Und dass ich wirklich heute weiß, ich bin versöhnt mit Gott. Ich habe einen guten Gott und Vater im Himmel. Und er ist ein guter Gott, der mich jeden Tag begleitet und sich überlegt, welche Reichtümer er heute in meinem Leben entfalten kann. Dass wir diesem Gott Raum geben und auch manchmal Recht geben. Und dass er Gott bleibt in allem, über allem. Und dass wir auf ihn zugehen. Gott segne euch. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass wir so einen guten Gott in dir haben und dass wir um dich wissen dürfen, dass du dich vorstellst in deinem Wort und besonders in deinem geliebten Sohn, der gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du nicht zankend in diese Welt gekommen bist, sondern dass du unsere Sünden getragen und weggetragen hast, damit sie nicht mehr vor Gott bestehen. Wir beten dich dafür an, Herr Jesus, und sagen dir Dank, dass du wirklich so gut, so gnädig und so ein barmherziger Gott bist, voller Güte und Freundlichkeit gegenüber uns in dieser Welt, und schenke es, Herr, dass wir das hineinleben können in die Beziehungen, in denen wir stehen und auch immer wieder aufstehen, wo wir gefallen sind, dass wir nicht bei dem Schlimmen und bei der Sünde und bei dem Negativen stehen bleiben. Du bist da, bist auch nicht da stehen geblieben. Du hast dich da weiter zu uns zugewandt. Und wir beten dich an, Herr, dass wir wissen, dass du am Kreuz von Golgatha alles gut gemacht hast mit unserem Leben. Amen.